Ich zögere ja ein bisschen, weil ich habe die Befürchtung, dass wir wieder über Parteien reden und wieder über Politik reden. Dabei möchte ich doch manchmal gerne mit Sergei Lochthofen über die Kunst reden, über das Leben, über die Schönheit, und dann bleiben wir doch immer wieder bei der Politik hängen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Wir kommen doch die Woche noch dazu, über Kunst zu reden.
Ah,
wir treffen uns doch in der Stadtbibliothek.
Ah, das machen wir. Aber dann reden wir auch ein bisschen über Politik, auch ein bisschen über Medien, ein bisschen über Bildung. Aber
da haben wir Zeit und Muse, ein bisschen über Kunst zu reden.
Denn das ist ja das Interessante an Ihrer Biografie, dass Sie eben nicht nur der reine Journalist, der reine Autor sind. Sie sind ja ein Kunstmensch, der nicht nur Kunst sich ansieht, sondern sie selbst auch macht.
Ja, ich bemühe mich ein bisschen. Das war auch ursprünglich das, was ich werden wollte, ein Maler. Aber die Dinge sind einfach im Leben anders gelaufen.
Ja, ein einfacher Maler ja auch nicht. Sie machen ja so spezielle Collagen. Wir werden am Donnerstag Abend dann uns mal ein Bild von Ihnen anschauen. Das ist ja sehr beeindruckend, was Sie da für eine Technik entwickelt haben. Und vielleicht können wir es ja auch selbst mal probieren. Also wir reden am Donnerstag nicht über Politik, sondern wir wechseln die Themen und reden über die Kunst.
Über das Leben.
Und über das Leben. Ja, das Leben schreibt manchmal Geschichten, die unglaublich sind. Im Moment ist ja die einzige Geschichte Fußball. Das scheint der König oder die Königin zu sein. Ich war am Sonntagabend unterwegs und hatte ganz vergessen, dass Fußball ist. Und da waren die Straßen leer. Tatsächlich ein Straßenfeger. Ich weiß nicht, ob das Sonntagabend auch sonst so ist. Ist schon ein Phänomen, oder?
Gar keine Frage. Aber das hat sich in den letzten Jahren noch einmal gesteigert, habe ich das Gefühl, nachdem das große Fußballfest hier in Deutschland gewesen ist. Man sieht es ja auch an den Fähnchen, den anderen Sachen. Das Spiel selbst war dann natürlich nicht ganz so gut. Ich glaube, gestern hatten wir zwei bessere Spiele.
Hm. Ein schöner Effekt ist ja, oder ein interessanter Effekt ist, dass ja in dieser Zeit, ob nun WM oder EM ist, dann manchmal Gesetze durchgedrückt werden oder politische Entscheidungen getroffen werden, die dann gar nicht so hochgekocht werden in den Medien. Erwarten Sie auch diesmal wieder, dass da sozusagen die Politik in der Zeit agiert, in der Hoffnung, es wird nicht so sehr beachtet?
Ja, ich gehe mal davon aus, die Kanzlerin würde es gerne machen, aber es funktioniert nicht so einfach. Erstens braucht sie die Opposition für solche Entscheidungen. Also man zankt sich jetzt um die Transaktionssteuer, das heißt die Besteuerung von Aktienbewegungen. Das ist eine alte Geschichte, die muss kommen, weil dann wenigstens Geld da ist, wenn solche Krisen uns heimsuchen, dass dann die Banken oder die Akteure auf diesen Märkten selbst bezahlen. Es wird zwar immer gesagt, das wird umgelegt auf uns, auf Sie, auf uns alle. Natürlich wird da einiges umgelegt, aber in erster Linie trifft es schon die Aktionäre. Und das ist ja schon ein ganz besonderer Teil unserer Gesellschaft.
Hm. Nun, ich weiß, Sie reden ungern über die Destabilisierung des Euro, der Währung. Trotzdem müssen wir, glaube ich, drüber reden, weil mittlerweile die Kanzlerin auch darüber redet, dass es also ein Europa der zwei Geschwindigkeiten gibt und dass es einen äußeren und inneren Teil gibt und tatsächlich Optionen schon gehandelt werden, dass Länder aus dem Euro austreten und das nicht mehr irgendeine Spinnerei von ein paar Ökonomen ist und Politikern. Müssen wir nicht wirklich darüber reden, ob sich der Euroraum verkleinert und dass Länder aus dem Euro austreten, oder halten Sie das nach wie vor für unrealistisch?
Naja, das Europa der zwei Geschwindigkeiten besteht ja schon seitdem der da ist, und es gab natürlich auch noch weitergehende Überlegungen in diese Richtung. Ich erinnere daran, das ist jetzt keine Geschichte, die neu ist. Joschka Fischer hat sich auch immer wieder auch mit Vorträgen dazu hervorgetan, da war er noch Außenminister, dass man sehr wohl überlegen muss, dass eine ganze Reihe von Volkswirtschaften besser zusammenpassen als, sagen wir, Teile Europas, die nicht ganz so wettbewerbsfähig sind. Ich sehe natürlich den Euro auch sehr politisch und sage mir, wir wissen gar nicht, was wir für einen Wert haben hier in Europa, in dem wir miteinander friedlich leben. Das heißt, der Euro hat uns so stark auch noch aneinander geschmiedet, dass uns das insgesamt und den Deutschen in besonderer Weise hilft. Also wir sollten wirklich selbstkritisch auch sehen, dass wir der große Gewinner sind des Europa. Deswegen ja die anderen schon ein bisschen schäl, stellen sich vor, wir gewinnen noch die Europameisterschaften. Das ist ja dann gar nicht mehr auszuhalten. Also ist das so eine Situation? Also ich glaube, es läuft gleichzeitig parallel eine große Spekulation. Das heißt, da draußen gibt es sehr, sehr viel Geld, das an nichts gebunden ist. Das müssen wir in die Hand kriegen, und da passiert zu wenig.
Also Sie sagen nicht oder würden keine Prognose abgeben, ob Griechenland, Spanien oder andere Länder aus dem Euro austreten?
Ja, aber das ist ja nicht der Untergang des Abendlandes. Es täte mir sehr leid um die Griechen, weil es für sie dann natürlich von der ganzen Entwicklung her viel schwerer wird als innerhalb dieses Verbundes.
Oder einfacher, weil manche sagen, die können dann ihre Währung abwerten, sie werden wieder wettbewerbsfähig.
Das sind Leute, die vom Weiten her ein schönes Konto haben und sagen, die können mal abwerten. Das heißt ja, dass die ganzen Mittel und Möglichkeiten der Menschen entwertet werden. Die Inflation ist ja nichts Hübsches, wie das die Leute da erzählen. Erinnern sich an die deutsche Geschichte und wie stark einfach die Angst auch vor Inflation in Deutschland ist, berechtigterweise. Es gibt Situationen, da wird alles kaputt gemacht dadurch, und ich würde das den Griechen auf keinen Fall wünschen.
Letzte Woche haben wir über den Streit der Linken, also der Partei Die Linke, gesprochen. Jetzt reden wir mal über die anderen Linken, über die SPD, die sich auch als links sehen und als linke Partei in Thüringen. Da scheint jetzt Bewegung drin zu sein und das Anti-Matschi-Lager, wenn ich es mal so sagen darf, oder die, die Rot-Rot-Grün schon immer favorisiert haben, die haben jetzt die Oberhand, haben Sie auch das Gefühl?
Ja, das war ja zu erwarten, dass das wiederkommt. Herr Bausewein als OB hier in Erfurt ist ein starker Politiker innerhalb der SPD. Er ist noch einmal bekräftigt worden, bestärkt worden durch die Wahl. Es hat in den einzelnen Landkreisen und Städten durchaus Verschiebungen gegeben. Die Linke hat auch erstmalig Landräte und Oberbürgermeister von größeren Städten. Das heißt, insgesamt dieses linke Spektrum ist im Augenblick auf dem Vormarsch, zumindest auf der Landesebene. Da ist klar, dass die Leute, die in einer schwarz-roten Koalition die Zukunft nicht sehen, sage ich mal, wieder auftauchen. Und es sind auch Verschiebungen zwischen der SPD und der Linken. Die Linke hat ihre Krise. Zu sehen, ob das bei den Wahlen dann irgendwann auch so ist, das wissen wir nicht, aber es kann ja sein, dass man sich annähert und in der Situation, glaube ich, kommt das Thema richtig wieder hoch, denn es gibt offensichtlich mit den Grünen zusammen eine Mehrheit links von der Mitte und wenn die Piraten noch dazu gezählt werden, erst recht.
Kommen wir zurück zu Europa. Kann man da diese Kategorien rechts, links überhaupt noch aufmachen, wenn man sagt, Hollande ist ein sozialistischer Präsident, Merkel ist eine konservative Kanzlerin, die ja auch von vielen als sozialdemokratisch bezeichnet wird. Taugen diese parteipolitischen Kategorien innerhalb von Europa?
Ja, selbstverständlich. Das ist so eine Diskussion gewesen in den 90er Jahren, wo man nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Systems Lagers das Gefühl hatte, nun ist vorbei mit Ideologien, aber das ist natürlich nicht der Fall. Allein die Auseinandersetzung um die Krise, wie man sie bewältigt und woher diese Krise kommt und der zunehmenden Diskussion der Krise des Kapitalismus, glaube ich, sind diese Lager nach wie vor präsent. Wir müssen nur aufpassen, dass die Extreme auf beiden Enden nicht zum Tragen kommen. In der Mitte muss es einen Wettstreit der Ideen geben, wie man das macht. Und ich glaube, da gibt es schon auch gute Gründe, auch manches anders zu sehen. Deutschland ist nicht der Hort, wo man alleine alles richtig denkt.
Jetzt würde ich gerne mit Ihnen über Erfurt reden, aber das sparen wir uns für diesen Donnerstag auf, denn da werden wir ab 19 Uhr plaudern über auch Stadtpolitik und natürlich über Kultur. Aber ich habe jetzt lange überlegt, ob ich Sie anspreche auf Ihren ehemaligen Arbeitgeber, auf Ihre Zeitung, wo Sie lange Chefredakteur...
Die Thüringer Gemeinde, die Zeitung, die den Namen trägt, den ich ihr gegeben habe.
Ja. Den haben Sie ihr gegeben, sozusagen.
Den habe ich ihr gegeben,
ja. Interessant. Jetzt gab es einen offenen Brief, der zwei Drittel der Redakteure, der ja schon ziemlich bitter und hart ist, sind Sie noch so weit angebunden? Wissen Sie, was los ist bei der Thüringer Allgemeinen? Ist das eine Rebellion oder was ist das?
Ja, natürlich beobachte ich das weiterhin und man kommt ja nicht umhin, auch immer wieder Diskussionen dazu zu haben. Ich bin ja auch mit E-Mails zugedeckt worden, nachdem bekannt worden ist, dass so ein Brief geschrieben worden ist. Hintergrund ist eine dramatische Entwicklung bei den Abonnenten und bei den Abbestellungen. Soweit ich es überblicke, die letzten Zahlen sagen, dass die Zeitungsgruppe Thüringen und die Thüringer Allgemeine ist ja der Hauptkern dieser Gruppe, ich glaube fast 60% oder 70% der Auflage der Zeitungsgruppe Thüringen ist die Thüringer Allgemeine, dramatische Zahlen der Abbestellungen haben und inzwischen in den neuen Ländern die meisten Kündigungen. Das hat es in der Geschichte noch nie gegeben und das führt natürlich zu einer Diskussion und zeigt, dass das, was die Redakteure kritisieren, dass die Zeitung sich falsch entwickelt hat und deutlich schlechter geworden ist, von den Lesern vor allem auch so gesehen wird. Und wenn das jetzt nicht dagegen gesteuert wird, natürlich in dieser allgemeinen Entwicklung der Printmedien es sehr katastrophale Folgen hat.
Wenn Sie jetzt noch Chefredakteur wären, wie würden Sie denn auf so einen Brief reagieren? Das ist ja doch schon ein harter Anwurf, nicht nur zu der Machart der Zeitung, wo die Biederkeit kritisiert wird und dass es keine spannenden Geschichten seien und so weiter. Es ist ja auch die interne Kommunikation, dass Redaktionskonferenzen abgeschafft worden sind und knallharte, klare Forderungen, wo ich so das Gefühl habe, da weht ein Geist von 89 noch ein bisschen durch den Brief. Wie würden Sie reagieren?
Wenn man sich das anschaut, ist das natürlich ein Prozess, der zu diesem Brief geführt hat. Die Kollegen müssen ja ziemlich verzweifelt sein, wenn sie so etwas machen und sowas dann auch in die Öffentlichkeit letztlich gerät. Das heißt, wenn man vernünftig als Chef arbeitet, sorgt man dafür, dass man rechtzeitig Konfliktpotenzial erkennt und nicht einfach es wegschiebt und ignoriert. Und die Katastrophe ist im Prinzip jetzt da, indem das öffentlich ist. Das heißt, das Image der Zeitung ist noch mehr beschädigt. Also hier sind einfach viele falsche Entscheidungen getroffen worden in den letzten Jahren. Die Redaktion ist ausgedünnt worden. Es haben ja viele gute Kollegen die Zeitung verlassen müssen. Sie haben es meistens nicht freiwillig getan. Ein Teil ist sogar gekündigt worden. Mitten in der Fukushima-Krise wurde der Umweltredakteur beispielsweise dazu gebracht, dass er geht, etc. etc. Das heißt, es sind einfach so viele Fehler gemacht worden, sodass die Kollegen irgendwann in dieser Situation nicht mehr ein- noch aus wussten und dann diesen Brief verfasst haben. Jetzt glaube ich nicht, dass das ohne weiteres einfach so im laufenden Arbeitsprozess zu kitten ist. Da muss einfach ein genereller Schnitt gemacht werden.
Und darüber werden wir reden und werden das auch weiter verfolgen. Und reden ausführlich werden wir am Donnerstag, diesen Donnerstag, 19 Uhr in der Domplatzbibliothek. Themenwechsel heißt die Veranstaltung. Da geht es um Kunst und übers Leben und über den Bjellomor-Kanal. Über Bjellomor-Kanal, das ist ja nicht nur eine Zigarettenmarke, das ist ein Kanal, der eine interessante Geschichte hat. Es ist auch sozusagen eine Wodka-Sorte und ein paar Überraschungen.
Die Wodka-Sorte ist sehr spät dazugekommen.
Sehr, sehr spät.
War es natürlich erstmal der erste Bau des Sozialismus und zweitens der erste Einsatz von Lagerarbeit zum Bau großer Projekte in Russland. Und es war keine Zigarette, es war eine Papierossi.
Papierossi. Und genau diesen Unterschied werden Sie mir erklären und okay. Auch, was das mit dem was Sie verbindet mit Lagern, denn die sind ja in einem geboren, all das.
Ich bin nicht im Lager geboren, aber in einer Lagerstadt.
In einer Lagerstadt.
Aber das können wir ja alles dann.
Alles werden wir klären, 19 Uhr okay. Am Donnerstag. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch drauf.
Bis dann und bis dahin noch eine schöne Woche. Tschüss.